Wir lesen aus dem Titusbrief, aus dem dritten Kapitel, Vers 4 bis 8a. Und ich lese aus dem letzten Textbetrachtungsabschnitt, den Vers 3, noch mit. Dennoch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Soweit Gottes Wort. Es geht also hier um die Barmherzigkeit Gottes zu unserer Seligkeit, zu unserem Seelenheil. Nichts hat uns das Seelenheil erworben, außer diese Barmherzigkeit, die Freundlichkeit und die Liebe Gottes. Durch gar nichts konnten wir uns diesen Stand erarbeiten, erringen, verdienen. Alles musste geschenkt werden. Das Leben der Christen in der Welt und unter ihrer Ordnung soll also immer demütig bleiben, durch diese Erkenntnis selber nicht besser zu sein und gewesen zu sein als die anderen. Auch Christen sind da leicht gefährdet, möglicherweise auch die Gläubigen auf Kreta, an die ja letztlich der Brief geschrieben ist, denn Titus sollte ihnen das sagen. Christen können leicht das Gefühl haben, dass sie besser seien als die Menschen in der Welt. Nein, sie sind nicht besser. Im Gegenteil, sie haben es meistens viel schlechter noch gemacht als die Menschen in der Welt. Nur sie haben geglaubt an die Gnade Christi, die ihnen nun frei geschenkt ist, und sie haben die Seligkeit geschenkt bekommen. Das sollten die Menschen auf Kreta nicht vergessen. Denn von den Kretern wurde ja gesagt, dass sie faule Bäuche sind. Faule Leute. Und wenn sie nun plötzlich gläubig wären, besteht die Gefahr, dass sie sich aufspielen gegen die Menschen der Welt und so tun, als ob sie das Sagen hätten. Vielleicht denen gegenüber, die fleißig waren in dieser Welt. Faule Bäuche, so wurden sie genannt. Christen sollen nicht vergessen, dass sie auch nicht besser waren und vom äußeren Menschen her oft nicht besser sind als die Menschen in der Welt. Erst als Gott in seiner Barmherzigkeit, und hier ist das Wort Barmherzigkeit sehr zu unterstreichen, uns in Jesus Christus zu sich rief und zu sich auch ließ. Nicht nur rief, sondern auch ließ, dass wir ihm nahen konnten. Da konnten wir erst neues Leben mit einer neuen Prägung der Heiligkeit empfangen. Neues Leben mit einer neuen Prägung, die wir gar nicht haben, die wir von Natur aus überhaupt nicht besitzen, die wir auch gar nicht anerziehen können, die völlig fremd ist unserem natürlichen Leben, die aber bekannt ist im Himmel und die vom Himmel durch die Kraft des Heiligen Geistes denen geschenkt ist, die sich einladen lassen, zu Jesus zu kommen. Was uns geworden ist, kam allein aus dieser Güte Gottes, der Güte seinen Geschöpfen gegenüber. Hätten wir die Gnade der Sündenvergebung und Erlösung vom ewigen Tod nicht im Glauben erhofft und empfangen, wären wir noch im gleichen Zustand des Lebens und Wesens dieser Welt. Also nur dadurch, dass Christen etwas empfangen, haben sie die Möglichkeit, anders zu leben. Sonst könnten sie nicht anders leben. Den Kretern musste das sehr deutlich gesagt werden, vielleicht auch uns wiederholt, dass wir das nicht vergessen. Wenn wir anders leben können als die Welt, dann nur durch das Geschenk Gottes, durch gar nichts anderes. Wir können keine besseren Menschen sein als die anderen. Wir können nur anders leben durch die Gabe Gottes im Heiligen Geist. Paulus macht Titus also aufmerksam, dass durch das Gnadengeschenk Gottes unter den Gläubigen keine Verachtung oder Verdammung der Welt gegenüber geschehen soll, sondern vielmehr ein Werben dafür, dass auch die Obrigkeiten, von denen wir ja zuvor im Titusbrief gelesen haben, dass wir ihnen untertan sein sollen, dass auch die Obrigkeiten und alle Bürger des Landes sich gleichfalls aus der Barmherzigkeit Gottes zum wahren Leben beschenken lassen. Also wir sind mehr zum Werben eingeladen als zur Beurteilung oder zur Verachtung der Welt oder irgendeines Menschen, weil wir denken, er sei ein besonderer Sünder. Wir sind genauso besondere Sünder. Die Prostituierten sind keine besonderen Sünder. Alkoholabhängige sind keine besonderen Sünder. Homosexuelle sind keine besonderen Sünder. Sie sind auch Sünder, so wie wir auch. Aber durch die Gnade Gottes sind wir in einen neuen Lebenszustand gekommen. Und nun dürfen wir werben, dass auch die anderen diesen Zustand sich beschenken, von diesen geben lassen. Gottes Erbarmen über uns geschah also nicht wegen guter oder aus guten Werken heraus. Christen hatten überhaupt kein Verdienst. Paulus musste das offenbar unter der Leitung des Heiligen Geistes dem Titus schreiben, weil das auch unter Christen immer so abhanden kommt, diese Erkenntnis. Christen haben und hatten kein Verdienst an diesem Gnadengeschenk der Erlösung und können sich also nicht gegen jemanden in dieser Welt rühmen oder erheben. Ich lese mal dazu Epheser 2, Vers 4 bis 9. Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat, da wir tot waren in den Sünden, da hat er uns samt Christo lebendig gemacht, denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Und hat uns samt ihm auferweckt und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt in Christo Jesu, auf das er erzeigte in den zukünftigen Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Gerade die Menschen auf Kreta, die Gläubigen, in den wachsenden Gemeinden oder auch woanders, die aus einem Leben des Taugenichts zum lebendigen Glauben und sinnvollen Dasein gelangen, sollen wachsam sein, dass sie nicht leichtfertig über das Haupt von fleißigen, arbeitsamen Menschen fahren, die auch noch dabei Gutes an ihrem Nächsten tun und getan haben. Vielmehr sollen diese Gläubigen mit einem persönlichen Vorbild, vorbildlichem Leben, arbeitsamen Leben, andere segnen und mit ihrem Lebenswandel überzeugen, dass Gott in Jesus Christus Menschen zum Guten in der Welt und zum ewigen Leben in Gottes Reich verändert. Es ist tatsächlich so, und das ist nicht nur damals an die Gläubigen geschrieben, man kann es ja immer wieder beobachten. Gemeinde Jesu hat eine Auszeichnung. Und das steht schon im 1. Korintherbrief. Die Auszeichnung lautet, dass viele arme, elende, schwache da drin sind. Wenig kluge, wenig hohe. Im gesellschaftlichen Sinne sind es die Schwachen. Bruder Nötzold sagte damals im Blick auf Gemeinschaftsleute, er sagte das in der DDR, was sind das für Leute? Das ist nur das Fußvolk der Kirche. Das sind die ganz einfachen Leute. Das ist gut so. Jesus Christus rief die einfachen Leute, weil die einfachen Leute mehr erkennen, dass sie Hilfe brauchen, als die gebildeten Leute. Aber es ist aufzupassen, dass nicht plötzlich die Schwachen, die Einfachen der Gesellschaft sich erheben über die Hohen in dem Lande, weil sie Jesus kennen. Das ist hier diese große Gefahr, auch bei den Kretern gewesen. Und wir sehen das ja auch unter den Werksfrommen damals in Israel, heute in Israel, die es ganz genau nehmen wollen. Sie setzen sich über alles hinweg. Sie achten keine Obrigkeit. Sie selber sind die Obrigkeit. Und sie vollführen, was sie nur denken. Alle sind aber Sünder. Allen steht die Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu. Das sollen Kinder Gottes nicht vergessen. Und deshalb in Demut vor dem Herrn in dieser Welt von ihm zeugen. Lesen wir dazu nochmal unterstreichend Römer 3, Vers 23, wo den Gläubigen auch gesagt ist, es ist doch kein Unterschied. Alle sind Sünder. Und alle mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Alle, ohne Ausnahme. Und alle, und das ist das Wunderbare, was jetzt auch noch kommt, alle werden ohne Verdienst gerecht, wenn sie es annehmen. Alle. Keiner kann es verdienen, muss es verdienen. Alle sind Sünder, alle werden ohne Verdienst gerecht. Aus der Gnade Gottes, durch die Erlösung, so durch Christum Jesum geschehen ist. Also kein Unterschied, kein Unterschied. Unterschied. Jesu Opfer am Kreuz ist allen der Weg zur ewigen Errettung. Paulus schrieb weiter hier an Titus, dass diese Freundlichkeit Gottes, diese Leutseligkeit, diese Barmherzigkeit uns selig gemacht hat in der Wiedergeburt. Titus soll gleichsam der wachsenden Gemeinde auf Kreta nahebringen, dass Pfingsten, die Gabe des Heiligen Geistes, das neue Leben in ihnen nach der Vergebung der Sünden bewirkt hat. Nichts anderes hat das neue Leben hervorgebracht. Nur Pfingsten, die Gabe des Heiligen Geistes. Das sollten sie wissen. Seligkeit durch die Wiedergeburt. Allein im Heiligen Geist sind ja Gaben und Wesenszüge des neuen seligen Lebens vorhanden. Auch hier dürfen wir uns immer wieder ermahnt wissen und können das vielleicht gar nicht oft genug sagen, dass das, was zum Gemeindeaufbau nötig ist, nämlich Gemeinde Gottes, die Gaben, die dazu nötig sind, die Wesenszüge, die nötig sind, nur von Gott gegeben werden können. Niemand kann eine Gabe zum Aufbau der Gemeinde Jesu einbringen aus sich selbst. Niemand hat das Wesen, um Gemeinde Jesu aufzuerbauen und zu fördern. Es ist nur im Heiligen Geist verborgen. So lesen wir das ja auch in 1. Korinther 12, die Gaben des Geistes werden offenbar. Oder in Römer 12, die Gaben zum allgemeinen Nutzen. Das sollten die Kreter auch wissen. Wenn ihr einander dient und auferbaut, geht das nur dadurch. Nur durch den Heiligen Geist. Und wenn ihr Liebe, Freundlichkeit und Demut haben wollt, nur durch den Heiligen Geist. Denn das, was ihr Menschen, so hätte Paulus sagen können, auch im Blick auf die Gläubigen zu Kreta, das, was ihr unter Liebe und Demut und Freundlichkeit versteht, baut Reich Gottes nicht auf. Das entspringt aus dem egozentrischen Wesen des menschlichen Ich. Alles ist in Pfingsten im Heiligen Geist in der Wiedergeburt verborgen. Jesus Christus kündigte dieses neue Leben im Heiligen Geist ja vor seinem Leiden an und sprach mit einem Obersten, einem Frommen aus dem Volke, nämlich dem Nikodemus, der bei Nacht zu ihm kam und sagte ihm: Nikodemus, etwas muss geschehen, bevor du Gott wirklich dienen kannst. Er sah ja in sein Herz, er sah ja, dass er eigentlich näher zu Gott wollte, denn seine Ansprache, die Ansprache des Nikodemus, drückt das aus, dass er sagt: Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn von Gott, und Gott ist mit ihm. Diese Ansprache drückte ja aus: ich möchte mehr wissen. Und Jesus antwortete sofort und sagte: wahrlich, wahrlich, ich sage dir das Geheimnis. Nur wenn du von neuem geboren wirst. Sonst kannst du Gott nicht näher kommen. Du kannst mir nicht folgen. Du kannst mir nicht dienen. Das ließ die Kreter recht demütig werden vor Gott. Und das lässt uns auch demütig werden, weil wir nichts mehr haben in der Hand. Wir können gar nichts Gott geben. Wir sind darauf angewiesen, dass er uns durch seinen Geist das Leben schenkt. Und in Vers 5 sagte der Herr Jesus nochmal zu diesem Nikodemus: es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, sonst kann er in das Reich Gottes nicht kommen. Also alles ist gebunden an die Barmherzigkeit Gottes, an seine Gabe. Die Seligkeit der Gläubigen entspringt also auch nicht aus einem eigenen veränderten Leben, sondern nur aus dem neuen Leben, aus der Gabe Gottes. Lesen wir dazu noch einen Abschnitt aus dem Epheserbrief. Die Heilige Schrift sagt uns das ja alles ganz deutlich. Wir brauchen uns ja gar keine eigenen Gedanken zu machen, sondern nur das anzunehmen, was uns gesagt ist. Im 5. Kapitel vom Epheserbrief, ab Vers 25b, heißt es ja auch nochmal: Christus hat die Gemeinde so geliebt und hat sich selbst für sie gegeben, auf dass er sie heiligte, und hat sie gereinigt im Wasserbad des Wortes, auf dass er sie sich selbst darstellte als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des etwas, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. Also, nur Jesus Christus stellt sie sich selbst dar. Nur seine Arbeit hat Gültigkeit in seiner Gemeinde. Seine Arbeit macht aus uns das, was ihm gefällt. Nicht unsere Arbeit, sondern seine. Hier gilt also auch das Gebet für die Welt zur Veränderung ihres Wesens und ihrer Handlungen durch die Gabe des Heiligen Geistes. Seid der Obrigkeit und allen Obrigkeiten untertan. Das ist die Haltung der Fürbitte, dass auch sie in die Gegenwart des lebendigen Gottes kommen, der sie genauso beschenken will wie mich, wie jeden Einzelnen. Aus Barmherzigkeit, aus Gnade. Diese Gabe des Lebens im Heiligen Geist ist zugleich auch ein Pfand. Ein Pfand, das zum Eingang in den Himmel legitimiert, das auch vorgezeigt werden darf, wenn wir abberufen werden aus der Zeit. Dieses neue Leben allein entscheidet darüber, ob wir Eingang finden in den Himmel oder nicht. Wir lesen einmal in dem Gleichnis von dem Hochzeitsmahl, wo plötzlich der Hausherr sagt: wie bist du hier reingekommen? Du hast ja gar kein hochzeitlich Kleid an. Du kannst doch nicht mit irgendeinem Kleid hier reinspazieren. Du kommst nur rein, wenn du das richtige Kleid anhast. Sonst gibt es hier keinen Eingang. Und man nahm ihn und warf ihn heraus aus dem Festsaal. Nur das neue Leben ist Eingang in den Himmel. Epheser 1, 13b und 14 lesen wir es auch. Ihr habt das Evangelium gehört von eurer Seligkeit Und durch ihn habt ihr auch, da ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Welcher ist das Pfand unseres Erbes zu unserer Erlösung? Dass wir sein Eigentum würden zu Lob seiner Herrlichkeit. Versiegelung mit dem Heiligen Geist, mit dem neuen Leben. Hier gelten also auch die Worte des Herrn Jesu, die er im Johannesevangelium sagte, im 10. Kapitel, 29 bis 30. Wer in diesem Leben ist, beziehungsweise das Leben in ihm ist, der ist gesichert in Gottes Hand. Der Vater, der mir sie gegeben hat, Johannes 10, Vers 29, ist größer als alles. Niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Aber das bedeutet ja, dass man zunächst erstmal in des Vaters Hand sein muss. Und in des Vaters Hand ist nur sein eigenes Leben in uns. Durch die Gabe des Heiligen Geistes, die Wiedergeburt. Somit sind wir in die Hand des Vaters gekommen. Und dieses Leben lässt der Vater nicht mehr los. Und dann sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Das ist wichtig. Alles andere, was nicht in Gottes Hand ist, kann keinen Eingang finden in sein Reich. Der Heilige Geist kann also nicht durch Werke erworben werden, sondern nur geschenkweise empfangen werden. Also kein Vorteil den noch Ungläubigen gegenüber. Das ist ja der Tenor in diesem Abschnitt. Kein Vorteil den noch Ungläubigen gegenüber. Dass wir auf sie schauen könnten und sagen, ja, wir sind besser. Wir haben dieselbe Chance gehabt wie sie. Sie haben keinen Nachteil und wir keinen Vorteil. Geschenkweise den Heiligen Geist empfangen und somit das neue Leben. Also kein Vorteil den noch Ungläubigen gegenüber, um sich gegen sie zu erheben. Der Glaube an Jesu, Erlösungsopfer, stellt uns vor und an den Gnadenstuhl. Der steht vor Gottes Thron, um das Ewige aus seiner Hand empfangen zu können. Das meint auch der Apostel, wenn er in Römer 3, Vers 25 davon spricht, dass Jesus dieser Stuhl ist. Wer an Jesus Christus glaubt, tritt gleichsam an den Stuhl, an den Gnadenstuhl, durch den Glauben an sein Blut, Versöhnungsblut, damit derjenige die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, empfängt. Es heißt hier, damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbiete in dem, dass er Sünde vergibt, welche bisher geblieben war unter göttlicher Geduld. Also an dem Gnadenstuhl werden wir beschenkt. Mit der Gerechtigkeit, die Gott anerkennt. Somit sollen wir alle zu diesem Gnadenstuhl einladen, damit auch sie alle beschenkt werden, wer es auch immer ist. Gott ist unser Heiland, haben wir gelesen. Und was bedeutet denn das? Um in einem untertänigen, demütigen Wandel und im demütigen Handeln in dieser Welt bleiben zu können, sollen alle Gläubigen, auch die Glaubensgeschwister zu Kreta damals und an allen anderen Orten erkennen, was Heiland für sie bedeutet. Heiland heißt doch Errettung. Welche Art der Errettung? Gott in seiner Barmherzigkeit ist mein Heiland geworden. Was umfasst denn das? Es umfasst zum einen die Errettung von Schuld und der dafür ausgeschriebenen Strafe. Er ist mein Heiland. Nicht nur Errettung von Schuld schlechthin, sondern Erlösung auch von der Strafe, die aufgrund der Schuld festgeschrieben ist. Das ist ja schon mal ein Weg des Staunens. Und das sollte man ja nie vergessen. Wir können lesen im 1. Korinther 1, Vers 18, dass allein diese Kraft Gottes, uns errettet hat und selig gemacht hat. Wir sind erlöst ein für alle Mal von der Schuld und von der Strafe, die auf diese Schuld geschehen musste. Das Wort vom Kreuz ist zwar eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Uns, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Durch die Kraft Gottes sind wir also von Schuld und der Folge der Schuld, nämlich der Strafe, befreit. Das sollen ja Christen nie vergessen. Nie vergessen. In Vers 7 und 8 desselben Kapitels schrieb der Apostel an die Korinther: Also, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi, welcher auch wird euch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid auf den Tag unseres Herrn Jesu Christi. Also in diesem Wesen, das uns gegeben ist durch den Heiland, wodurch wir heil geworden sind, sollen wir auch durch ihn festgehalten werden. Schuld ein für allemal vergeben. Die Strafe ein für allemal erlassen. Festgehalten durch diesen Heiland bis zur ewigen Herrlichkeit. Darum steht auch im 2. Korintherbrief: Durch denselben Heiligen Geist geführt und verfasst, im 2. Kapitel ab Vers 14: Gott sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten, denn wir sind, das Wort sind müssen wir dabei unterstreichen, sind Gott ein guter Geruch Christi unter denen, die selig werden. Nicht wir werden sein, oder es könnte möglich sein, sondern wir sind. Wir sind Heiland, Errettung auf einmal von aller Schuld und Strafe. Wir sind lebendig gemacht, lesen wir auch in Epheser 2, Vers 5 und 8. Wir sind lebendig gemacht samt Christo. Und im Vers 8, aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Ihr steht fest. Heiland, und das sollen wir auch nicht vergessen, bedeutet nicht nur diese einmalige Erlösung, sondern auch die beständige Erlösung und Errettung von der Gewohnheit der Sünde. Es wäre ja für uns auch eine traurige Sache, wenn wir davon ausgehen, wir sind ein für alle Mal erlöst, aber wir ertappen uns immer wieder bei, in Gedanken, Worten und Werken, dass nicht alles richtig ist in unserem Leben. Was machen wir denn damit? Heiland heißt, wir werden beständig erlöst, auch von den neuen Übertretungen und sogar bewahrt, dass wir nicht der Prägung der Sünde leben müssen. Denn wir sind ja nach dem äußeren Menschen doch geprägt. In Philipper 2, Vers 12 und 13 steht ja genau das, dass Gott in Jesus Christus beides tut, das Wollen und das Vollbringen. Hier ist also nicht nur gesagt, du bist erlöst, sondern es heißt auch, jetzt musst du der Sünde nicht mehr dienen. Wie kann ich denn das? Schaffe ich denn das? Jesus gibt das Wollen und das Vollbringen. Ja, wir werden ständig erlöst und errettet von der Gewohnheit der Sünde. Darum schrieb Paulus auch im Galaterbrief im 2. Kapitel von sich, von diesem Leben, das er ja Gott leben möchte, und betont aber eindeutig, dass es nicht möglich wäre, Gott zu leben, selbst wenn er doch jetzt annimmt, dass seine Schuld vergeben ist und er erlöst ist von der Strafe, wenn nicht zugleich Gott ihn bewahren würde vor der Gewohnheit der Sünde, die im Fleisch steckt. Darum sagt er, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus. Nun nicht ich, sondern Christus in mir. Sonst ginge das nicht. Das heißt Heiland. Heiland, Ich werde beständig erlöst von der Gewohnheit der Sünde. Christus in mir. Ich lebe, nicht ich, sondern Christus in mir. Sonst ginge das ja nicht. Die Kraft der Erlösung gibt uns Sieg im Kampf gegen erneute Sünde. Denn im 5. Kapitel des Galaterbriefes wird ja unumwunden gesagt, dass es ein Krieg, ein Kampf gibt zwischen dem Heiligen Geist und dem natürlichen Menschen, dem Fleisch. Die sind immer gegeneinander. Die vertragen sich nie. Die können sich nicht vertragen, weil der natürliche äußere Mensch verderbt ist, deswegen muss er auch sterben. Der verbessert sich nie. Er hat ein Gepräge in sich der Sünde. Und der Geist Gottes ist vollkommen und heilig. Und er kann nur dulden, was heilig und vollkommen ist. Deswegen kann er sich nie eins machen mit dem natürlichen Menschen. Er ist gegen das Fleisch ist ständig gegen ihn. So, dass nach Möglichkeit wir nicht tun, was wir wollen. Aber regiert euch der Geist, dann seid ihr nicht unter dem Gesetz. Oder ihr werdet die Lüste, so heißt es in Vers 16, des Fleisches nicht vollbringen. Die Regentschaft durch den Heiligen Geist ist die beständige Erlösung, die Errettung von dem Willen der Sünde und des Fleisches. Das sollen Christen nicht vergessen. Und ein drittes, auch ist Jesus Heiland in der Zukunft, wenn er nämlich wiederkommt und uns von aller körperlichen Schwachheit und Versuchbarkeit zur Sünde errettet. Wenn wir den Körper mit seinen Prägungen ablegen dürfen, entweder verwandelt in der Entrückung oder eben durchs Grab ablegen dürfen, dann legen wir alle Schwachheiten mit ihm ab und alle Versuchbarkeit. Das ist auch Heiland. Das ist auch Jesus als Erretter. So steht auch in Römer 8, ab Vers 21, dass ja auch die Kreatur frei werden wird vom Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass alle Kreatur sehnt sich mit uns und ängstet sich noch immer da, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir haben des Geistes Erstlinge, sehnen uns auch bei uns selbst nach der Kindschaft und warten auf unseres Leibes Erlösung, Heiland. Jesus ist Heiland, er wird uns erretten auch in Zukunft und erlösen von allen Schwachheiten, von aller Versuchbarkeit, indem wir diesen Leib, der uns noch Schwierigkeiten bereitet, ablegen dürfen. Darum steht in 1. Korinther 15 auch in diesem wunderbaren Auferstehungskapitel, wird gesagt in Vers 43, Paulus betont hier, denkt daran, es wird gesät verweslich. Es wird auferstehen unverweslich, es wird gesät, was wird gesät? Schwachheit. Es wird aber auferstehen Kraft. Es wird gesät Schwachheit. Das ist auch Leibeserlösung. Das ist auch Heiland. Deswegen fürchten sich Kinder Gottes ja nicht vor der Hinwegnahme aus dieser Welt. Weil dann auch die gänzliche Erlösung und Befreiung von dieser Schwachheit geschehen ist. All dieses Gnadengeschenk der Barmherzigkeit Gottes, das so allumfassend ist, und jeden Zeitabschnitt unseres Lebens mit Errettung ausfüllt zur Seligkeit, soll beachtet werden. Nur dadurch sind wir auch Erben des ewigen Lebens und Reiches, haben wir gelesen. Annahme des Heils in Christus ist durch Glauben nötig, aber demütiger Wandel darin auch, um segnend auf den Segner hinzuweisen. Die Anweisungen aus dem 1. Petrusbrief sind diesbezüglich sehr wichtig. im 5. Kapitel, Vers 3 bis 6. Ich lese uns das mal. Da heißt es, und das können wir auch übertragen auf die Christen in der Welt. Es ist erstlich geschrieben für die Hirten, für alle, die in der Gemeinde ein Amt haben und vorangehen sollen, aber auch im Verhältnis zu den weltlichen Schafen, die ja nochmal geistliche Schafe werden sollen. Ihr sollt nicht so sein, als die übers Volk herrschen, sondern werdet Vorbilder der Herde. Denn wir wissen ja noch gar nicht mal, wer alles aus Berlin noch zur Gemeinde gehören wird. Wir hoffen natürlich alle. Aber wenn wir heute diese Schafe missachten und versuchen, über sie zu herrschen, sie zu bestimmen, dann müssen wir uns ganz kräftig entschuldigen, wenn sie plötzlich zur Gemeinde Jesu gehören. Dann müssen wir uns entschuldigen, dass ich zu scharf war zu dir, dass ich dich zu schief angeguckt habe, weil du noch in der Sünde lebtest. Entschuldige. Ich habe so getan, als ob ich besser bin als du. Ich habe dich angesprochen, was du alles falsch machst. Entschuldige, muss ich dann sagen. Ne? Denn ich habe noch viel mehr falsch gemacht als du. Und Gott hat mich trotzdem angenommen. Ja, das ist deswegen nicht, dass wir über die Herde, übers Volk herrschen, sondern werdet Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte, also Jesus Christus, die unverwelkliche Krone der Ehren empfangen. Desgleichen ihr Jüngeren seid untertan den Ältesten. Allesamt seid untereinander untertan. Und haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das bedeutet auch für Christen in dieser Welt, dass wir zu der richtigen Zeit zum Zeugnis erhöht werden. Dass wir zur richtigen Zeit das richtige Zeugnis geben dürfen. Nicht mit der christlichen Keule, sondern mit der Liebe Gottes. Und da die richtige Zeit zu treffen, wissen wir ja gar nicht. Aber Gott trifft es und er will es tun, wenn wir uns demütigen unter seine Hand und in Demut bleiben. Wenn wir nicht vergessen, dass Jesus der allumfassende Heiland für uns geworden ist. Untereinander untertan. Was vor Gott in der Haltung nicht geschieht durch seinen Geist, kann auch nicht in der Gemeinde praktiziert werden. Was also vor Gott in meinem Leben, in der richtigen Haltung vor ihm nicht geschieht, kann auch nicht in der Gemeinde praktiziert werden. Was in der Gemeinde nicht gängige Praxis wird, kann auch nicht in der Welt überzeugend angewandt werden. Wir merken, das ist eins von dem anderen und direkt von Gott abhängig. Was ich vor Gott nicht bin und sein kann, kann ich auch nicht in der Gemeinde sein. Wenn ich vor Gott nicht demütig bin, kann ich auch nicht Demut üben in der Gemeinde. Habe ich es in der Gemeinde nicht, kann ich auch der Welt nicht dienen. Eins greift ins andere. Darum ist es so wichtig, wie Petrus sagt, vor Gott demütig zu sein und einer unter dem anderen sich zu demütigen. Erst dann werden wir auch ein Zeugnis sein für die, die noch eingeladen werden sollen zu dem wunderbaren Heiland. Demütige Haltung vor Gott, dem Heiland, schafft also ein demütiges Dienen unter den Glaubensgeschwistern. Demütiges Dienen in der Gemeinde schafft Sicherheit zum demütigen Dienst in der Welt, ohne Furcht darüber Schaden zu verursachen oder zu leiden. Ohne Furcht darüber Schaden zu verursachen oder zu leiden. Selbst dann, wenn uns Unrecht geschieht, haben wir keine Furcht, Schaden gelitten zu haben. Denn in 1. Korinther 6, Vers 7 und 8 spricht der Apostel Paulus und sagt, lasst euch doch lieber Unrecht tun. Ist nicht schlimm. Lasst euch übervorteilen. Ist nicht schlimm. Nur ihr übervorteilt bitte niemand. Tut auch niemand Unrecht. Und wenn man euch Unrecht tut, ist nicht schlimm. Lasst es zu, wehrt euch nicht. Lasst es zu. Das ist das Leben in der Gnade. Hoffnung zum lebendigen Gott. Und er tut das Seine zu seiner Zeit. Mit Jesus Christus bleiben wir in dem Leben des Ewigen. Und wir gelangen immer an das Ziel der Seligkeit. Das letzte Wort. Paulus setzt hier an Titus zu, als er diese Begebenheit und diese Anweisungen, es steht ja über diesem Brief, Gemeindeordnung, Leben in der Welt, das greift der eins ins andere. Als er diese Anordnung gab, was zu sagen ist, zu beherzigen ist, sagt er, das ist gewisslich wahr. In der 84er Übersetzung ist das ja dann der Schlussvers und dann beginnt ein neuer Abschnitt. Das ist gewisslich wahr. Also mit anderen Worten, an dieser Aussage hier ändert sich nichts. So soll und darf es sein und nur so muss es sein, wenn Segen fließen soll in der irdisch-örtlichen Gemeinde. Die Gemeinde zu Kreta sollte also wissen, dass Gottes Barmherzigkeit über alle, aber auch über seine Entscheidungen in seinem Wort feststehen. Dass Gottes Barmherzigkeit in allen seinen Entscheidungen festgelegt sind. Da kann man nichts mehr dran ändern. Was sein Wort einmal gesagt hat, bleibt so. Der Mensch hat nur die Möglichkeit, wenn er im Segen wandeln will, sich diesem Wort zu unterstellen. Er hat nicht die Möglichkeit, das Wort zu verändern. Es lässt sich nicht verändern, selbst wenn man es versucht. Es gibt ja so Schreibprogramme im Computer. Und wenn der Computer in seinem Schreibprogramm bestimmte Ausdrücke hat, die lässt er sich nicht verändern. Dann schreibt man da das Wort rein, haut das um und schreibt es, wie er will. Schreibe ich das mit SZ, macht er einfach zwei S draus. Kann ich 10-mal machen. Er ist so programmiert, er macht immer Doppel-S. Und so ist das mit dem Wort Gottes auch. Wir können versuchen, es umzudeuten. Es lässt sich nicht umdeuten. Es wird immer wieder auf dem Grund bleiben, wo es einmal gestanden hat und da ist. Allein im Johannesevangelium betont Jesus Christus das feststehende Wort 19-mal mit der Aussage, wahrlich, wahrlich. Das nennt er in der allgemeinen Form für alle und 5-mal ist es da auch noch in der persönlichen Anrede geführt. Feststehendes Wort, wahrlich, wahrlich. Ich sage uns nur ein paar Stichworte. Johannes 1, 51, da steht also immer wahrlich, wahrlich, denn das ist unumstößlich. Der Himmel wird geöffnet. Ihr werdet den Himmel offen sehen. So. Kann man nichts mehr dran ändern. Jesus sagt das. Kapitel 5, Vers 19, genauso wieder wahrlich, wahrlich, ich habe das gleiche Handeln wie der Vater im Himmel. Keine Diskussion, wird nicht mehr drüber geredet. Steht fest. Da kann man sagen, was man will. Er und der Vater sind eins. Kapitel 5, Vers 24, wer dem Wort des Vaters glaubt, hat ewiges Leben. Kann man nichts mehr zu sagen, auch nichts wegnehmen. Feststehend. Vers 25 im selben Kapitel, die Toten werden auferstehen. Was will man dazu sagen noch? Das sind feststehende Worte. Das ist gewiss wahr. Auch die Toten, die gerichtet werden, müssen auferstehen. Nicht nur die Gläubigen. Kapitel 6, 26, viele suchen nur irdische Ziele. Auch mit wahrlich, wahrlich, stimmt. Vers 32, die wahre Seelenspeise kommt vom Himmel, vom Vater. Vers 47, nur Jesus, der Sohn Gottes, verbindet mit dem Vater. Steht alles unter diesen wahrlich, wahrlich Wörtern. Vers 53, nur Jesus schafft Gemeinschaft mit Gott, Lebensgemeinschaft. Kapitel 8, Vers 34, Sünde schafft immer Knechtschaft. Unumstößliches Wort, geht nicht anders. Kapitel 8, Vers 51, festhalten am Wort gibt Befreiung von Todesfurcht. Wahrlich, wahrlich. In Vers 58, in Jesus ist der Lebensmaßstab schon vor Grundlegung der Welt gelegt. Kapitel 10, Vers 1, Jesus die Tür zum Himmelreich. Vers 7, Jesus die Tür, und das ist auch eine wichtige Betrachtung, nur Jesus ist die Tür zur Schafgemeinschaft. Nur wer durch ihn eingeht, der kommt zu den anderen Schafen und hat Gemeinschaft mit ihnen. Sonst hat man keine Gemeinschaft, steht doch im 1. Johannesbrief. Jesus die Tür zur Schafgemeinschaft. Kapitel 12, Vers 24, Hingabe des Eigenlebens an den Herrn verschafft viel geistliche Frucht. Wahrlich, wahrlich. Kapitel 13, Vers 20, Jesus in allen seinen Boten durch den Geist. Deswegen sagt er, wenn ich jemand sende und der wird aufgenommen, der nimmt mich auf. Ich bin durch meinen Geist in den Boten. Vers 21, Feindschaft gibt es durch Wölfe im Schafspelz. Sind auch feststehende Sachen. Kann man nicht wegdiskutieren. Es gibt es zu allen Zeiten. Was Jesus einmal gesagt hat, gibt es zu allen Zeiten. Es gibt da keine besseren oder schlechteren Zeiten. Auch die Wölfe im Schafspelz, die gibt es zu jeder Zeit. Bis zum Ende. Kapitel 14, Vers 12. Handlungen im Geist Jesu. Wer an mich glaubt, der wird auch das tun, was ich tue. Johannes 16, Vers 23. Wenn ihr bittet in meinem Geist den Vater, dann werdet ihr es empfangen. Kapitel 16, Vers 20, ewige Freude wird allen Gläubigen geschenkt. Dass man nur zu diesen wahrlich, wahrlich Worten, die einfach feststehen. Und jetzt verstehen wir, wenn Paulus hier schrieb, das ist gewisslich wahr. An diesen Aussagen ist nichts mehr zu verändern. Sie stehen fest, die Kreter können sich danach richten oder sie bleiben außerhalb des Genusses der Führung Gottes durch den Heiligen Geist. Titus durfte also der Gemeinde auffordernd und ans Herz legen, das absolut Neue im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, zuzulassen, zu empfangen, aber darin demütig und beständig zu bleiben. Ihr Zeugnis in Wandel nach den Ordnungen des lebendigen Gottes sollte ja und soll auch heute andere Menschen einladen und einladend ermutigen, dieses Leben der Seligkeit gleichfalls empfangen zu wollen. Ich lese nochmal den Textabschnitt, von dem wir ausgegangen sind. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Soweit zu diesem Textabschnitt, der sicher eine Revolution auch für die Gläubigen auf Kreta bedeutete und immer noch bedeutet, weil er uns in die Gegenwart des lebendigen Gottes ruft und zieht.